Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Liebe Gemeinde, dieses Weihnachtslied von Rolf Zukowski, das kennen Sie wahrscheinlich. Die Kinder kennen es jedenfalls alle, was man von Odo Fröhliche nicht unbedingt sagen kann. Aber das ist so ein modernes Weihnachtslied und das ist bekannt. Rolf Zukowski hat es gemacht. Von diesem Rolf Zukowski gibt es auch Lieder für Erwachsene. Und die sind manchmal auch recht ernst. Sind nicht so bekannt. Manchmal sprechen sie sogar von Dingen des Glaubens. Von der Sehnsucht nach Gott, oft indirekt. Hin und wieder auch einmal sehr deutlich. Eins seiner Lieder heißt Achterbahn. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Sie führt uns über Berg und Tal. Je höher wir hinauf zum Gipfel fahren, je tiefer kommt für uns der Fall. In steilen Kurven an die Wand gedrückt, mit Angst und Schrecken im Gesicht, erleichtert in das nächste Tal geblickt. Doch was dahinter liegt, das weiß man nicht. Berg- und Talbahn des Lebens. Ich bin sicher, manch einer hier könnte heute Morgen auch ein Lied davon singen. Tiefe Täler, die gibt es im Leben, tiefe Täler, wo kaum ein Funke Hoffnung hineinreicht. Und Berge, Berge von Sorgen, Berge von Arbeit, auch Berge von Schuld, auch die gibt es. Oder diese Berge, wo man sich richtig gut fühlt, wo man ganz groß ist, wo es einem gut geht. Berg- und Talbahn. Auch das Volk Israel hat solch eine Berg- und Talfahrt hinter sich, als es damals in Babylon sitzt, in Gefangenschaft, weit weg von daheim, im tiefen Tal der Tränen, den Berg der Zukunftsfragen vor sich. Mit weihnachtlicher Gemütlichkeit unterm Tannenbaum hatte die Situation nichts zu tun, in die Jesaja in prophetischer Weitsicht hineinspricht. Wohl aber mit dem Warten auf das Kommen Gottes. Und damit passt sein Wort gut in die Adventszeit. Advent, die Zeit des Wartens auf das Kommen Gottes. Gott kommt in unsere Welt. Gott kommt in unser Leben. Wir hören den Predigttext aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40. Wir erheben uns vor Gottes heiligem Wort. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, aus dieser doch mutmachenden, tröstenden, gewaltigen Botschaft möchte ich heute mal einen Satz herausgreifen. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Ein bemerkenswerter Satz. Es klingt beinahe nach einem gewaltigen Straßenbauprojekt, denn zuvor heißt es, in der Wüste ebnet dem Herrn den Weg, bereitet dem Herrn den Weg, bahnfrei für Gott, bahnt einen Weg unserem Gott, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Wer ein wenig die Vorbereitungen zur Überbrückung der Bahnlinie hier in Hohenhorst und in Haste, wer das verfolgt, der spürt etwas von dem ungeheuren Aufwand, der da so betrieben wird. Das Planfeststellungsverfahren ist nun abgeschlossen, jetzt kann gebaut werden. Aber wie viele Jahre Vorbereitung hat das gekostet? Endlose Diskussionen und Berge von Papier. Der Prophet Jesaja hält uns hier auch so eine Art Planfeststellungsverfahren vor Augen für ein gewaltiges Bauprojekt. Baut eine Straße, macht Bahn für das Kommen des Herrn. Gott kommt. Gott kommt in unsere Welt. Gott kommt in unser Leben. Und dafür ist Gott kein Aufwand zu groß. Ganze Täler müssen aufgefüllt werden, Bergkuppen müssen abgetragen werden. Die Kosten scheinen enorm zu sein, doch das spielt keine Rolle, wenn Gott kommt. Schauen wir hinein in diese seltsame Geschichte. Israel befindet sich in Babylon im Exil, in der Gefangenschaft. Jesaja selber lebte rund 150 Jahre vorher in Juda, doch in prophetischer Weitsicht hat er eine Botschaft für die Menschen, die dort leben und leiden in Babylon. Gottes Wort reicht also über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hinweg. Deshalb reicht Gottes Wort auch in unsere Zeit hinein. Doch was ist seine Botschaft? Es ist zunächst mal eine Trostbotschaft und das ist das Erste. Der Trost, alle Täler sollen erhöht werden. Diese Botschaft gilt zunächst mal für die Israeliten dort in Babylon. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. So geht diese Botschaft los. Und der Grund für den Trost liegt in der Planfeststellung. Es wird Gottes Plan festgestellt. Gott kommt. Und dafür soll der Weg bereitet werden, die Straße gebaut werden. Nun muss man wissen, in Babylon, da gab es Prozessionen für den babylonischen Gott Marduk. Da wurde extra eine 1 Kilometer lange Prozessionsstraße gebaut und die führte von dem monumentalen Ischtar-Tor, das man heute noch in Berlin bewundern kann, ein fantastischer Prachtbau, ganz dunkelblau mit dunkelblau glasierten Tonziegeln verkleidet und goldene Verzierungen darauf. Und von diesem Tor führte die Prozessionsstraße an gewaltigen Mauern vorbei hin zum Tempel Marduks. Vorbei an den Mauern mit 120 fast lebensgroßen Löwen. Muss man sich mal vorstellen, was für eine Pracht. Und über 500 Drachen prächtig geschmückt. Soll so ein Weg nun auch für Gott gebaut werden? Nur vielleicht noch größer, noch gewaltiger? Geht es darum? Müssen wir die Attraktionen dieser Welt einfach nur noch überbieten, noch spektakulärer? Es scheint ja so, wenn es hier heißt, alle Täler sollen erhöht werden. Doch nun hat die Sache einen Haken. Babylon liegt nämlich bereits in einer Ebene. Die Landschaft dort ist platt wie eine Briefmarke. So weit das Auge reicht, weit und breit kein Tal zu sehen, kein Berg zu sehen. Ja, meine Güte, kennt Gott denn nicht die Geografie dort? Das wohl nicht. Sondern es müssen hier ganz andere als geografische Täler gemeint sein. Und wer die Bildsprache der Bibel ein wenig kennt, der kommt der Bedeutung der Täler schnell auf die Spur. Es geht um die Täler des Lebens. Berg- und Talbahn des Lebens, so heißt es ja heute. Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Wörtlich, im Tal der Todesschatten. Oder Psalm 84. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen. Die Glaubensväter und Mütter, sie wussten noch was davon, dass dieses Leben hier manchmal einem Tal gleicht, einem Tal der Tränen. Sie hatten manchmal diesen etwas altertümlichen Begriff gebraucht vom Jammertal. Vom Jammertal des Lebens hier. In einem Choral heißt es, freu dich sehr, o meine Seele, und vergiss all Not und Qual, weil dich nun Christus der Herr ruft aus diesem Jammertal. Und ich glaube, wir ahnen, was das heißt, in einem tiefen Tal zu sitzen, einer engen Schlucht, wo kaum Licht hineinkommt, wo die Sonnenstrahlen einfach nicht hineinreichen. Und wenn, dann nur ganz kurz in der Mittagszeit und dann ist es schnell wieder dunkel. Solche Täler gibt es im Leben. Ganz gleich, ob es sich um eine Krankheit handelt, eine Depression, ein Erschöpftsein oder es geht um Trauer. Wir haben Trauernde auch heute Morgen unter uns. Ein Tal der Trauer. Einsamkeit, das kennt ihr vielleicht auch schon, ihr Konfirmanden. Die anderen haben Freunde, haben eine Clique. Und man selber sitzt im Tal der Einsamkeit, Verzweiflung. Oder es gibt auch das Tal im Glauben, wenn plötzlich die Zweifel nagen. Stimmt das denn wirklich alles oder habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Oder wenn der Glaube zu einer Dürre geworden ist. Gebete scheinen nicht mehr durch die Zimmerdecke hindurchzudringen. Du fragst dich, wo ist Gott denn jetzt? In solch einem Tal saßen die Israeliten. Ich erinnere mich auch an eine solche Talwanderung in meinem eigenen Leben. Es war während meines Jahres in Israel 1996. Ein tiefer Herzenswunsch hat sich damals zerschlagen, ein Traum war zerplatzt wie eine Seifenblase. Und das, nachdem es zuvor irgendwie ganz deutliche Zeichen gegeben hat, als ob Gott sagt, jawohl, dein Wunsch geht in Erfüllung. Und ich war so enttäuscht von Gott. Ich saß da in meinem Zimmerchen und in lauter Wut habe ich meinen Schreibtisch leer gefegt. Und hinterher lagen dann irgend so ein Glas in Scherben auf dem Fußboden und es war ein reines Chaos. Genauso wie in mir, Scherben und Chaos. Ich habe auch ziemlich abgenommen in der Zeit damals. Das war so ein Tal. Vielleicht ist hier heute Morgen manch einer, der auch gerade in so einem Tal sitzt. Und die Verheißung heute lautet, gerade für dich, alle Täler sollen erhöht werden, wenn Gott kommt. Wenn Gott in dein Leben kommt, dann kommst du raus aus dem Tal. Das geht meist nicht plötzlich. Das geht nicht so von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Bei mir hat es damals Wochen, vielleicht sogar Monate gedauert. Und es gibt auch Täler, die werden in diesem Leben hier niemals erhöht werden. Aber selbst da gilt, Gott kommt auch in dieses Tal hinein. Er geht mit durchs Tal. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Oder Psalm 84. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, der Satz geht ja weiter. Wird es ihnen zum Quellgrund, also mitten im Tal der Tränen, gibt es Quellen, Brunnen, die dich erfrischen, die dir Mut geben, die dir Kraft geben. Was für eine Botschaft über das Kommen Gottes. Jetzt in der Adventszeit erinnern wir uns doch daran, dass Gott in Jesus, er ist ja ins Jammertal hineingekommen, ins Jammertal dieser Welt, um alle zu begleiten, die selber im Tal sind. Jesus kam in die Armut und das Elend und den Gestank des Stalls, dort in Bethlehem, ja, er kam in den Mist dieser Welt. Und er kannte auch das Tal der Tränen. Als er im Garten Gethsemane weinte, da saß er im Tal, wortwörtlich, da saß er nämlich im tiefen Kidron-Tal, ganz tief unterhalb von Jerusalem. Und er weiß, wie es sich im Tal anfühlt. Deshalb kann er Trost geben. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet? Zu wem redet Gott hier eigentlich? Wer hat denn die Aufgabe, das Volk zu trösten? Ist es Jesaja? Dann müsste es doch heißen, tröste mein Volk. Aber hier steht, tröstet mein Volk. Wenn wir uns klar machen, dass Jesaja zu der Zeit, als Israel in Babylon war, schon lange tot war, dann wird klar, seine Botschaft sollte weitergehen. Jesaja hat Schüler, hat Nachfolger, die in seinem Sinn diese Botschaft weitergeben sollten, die seinen Job übernehmen sollten. Und das gilt bis hin zu uns. Jeder, der selber diesen tröstenden Gott erlebt, erfahren, kennengelernt hat, der hat die Aufgabe, sich auf den Weg zu machen, andere zu trösten, zu ermutigen, auf Gott hinzuweisen, der ins Tal kommt, ja, und der das Tal erhöhen kann. Tröstet mein Volk. Doch nun noch ein zweites. Neben dem Trost gibt es auch eine Mahnung. Zweitens die Mahnung, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was für die Täler gilt, gilt auch für die Berge rings um Babylon. Sie gab es einfach nicht. Also ist auch hier eine Bildsprache gemeint. Nun, im Altertum, da meinten die Leute, hoch oben auf einem Berg, da bin ich Gott näher. Ich muss nur einen Berg hochsteigen, dann komme ich zu Gott. Viele Tempel und Altäre sind auf Bergspitzen gebaut. Aber was macht man, wenn man gar keinen Berg hat? Man baut sich ein. Genau das wurde in Babylon gemacht, der Turmbau zu Babel. Eigentlich sollte damit ein künstlicher Berg imitiert werden. Man will selber zu Gott kommen, sich selber den Weg zum Himmel bahnen. Und das ist Hochmut, zu denken, wir kriegen das hin, wir können uns selber unsterblich machen. So etwas muss scheitern. Es läuft doch umgekehrt, wir können nicht zu Gott kommen, sondern Gott muss zu uns kommen. Darum geht es. Aber dazu müssen die selbstgemachten Berge erstmal weggebaggert werden. Aller Hochmut, aller Stolz muss weichen. Und wer den ganzen Jesaja liest, der weiß, der spürt, was hier gemeint ist. Denn in Jesaja 2, da spricht der Prophet vom Gericht Gottes, vom Ernst. Vom Ernst des Gerichtes über alles, was sich für hoch hält. Und diese Worte dort gehen durch Mark und Bein. Dort heißt es, Jesaja 2, geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, denn alle hochmütigen Augen werden erniedrigt werden und die stolze Männer und Frauen werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tage, denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über alle hohen Türme und über alle festen Mauern, dass sich beugen muss alle Hochmut der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer und Frauen sind. Und der Herr allein wird hoch sein an jenem Tage. Liebe Gemeinde, das gilt auch uns. Neben allem Trost, die Mahnung, gerade wenn wir gläubige Menschen sind, wie oft vertrauen wir da mehr auf unseren Glauben, auf unseren eigenen Glauben, unsere Frömmigkeit, unsere Leistung. Ja, wir sind doch ganz gut. Gott kann doch mit uns zufrieden sein, oder? Diese hohen Berge des Stolzes müssen erniedrigt werden. Sonst kommt Gott nicht zu uns oder er kommt nur zum Gericht. Die Adventszeit, liebe Gemeinde, das ist eigentlich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg in der Kirchengeschichte eine Fastenzeit gewesen, eine Zeit der Buße. Lila ist die Farbe. Hier die Behänge, die erinnern noch daran, denn das sind dieselben Behänge wie in der Passionszeit. Bei der Passionszeit, da wissen wir das noch, 7 Wochen ohne Fasten, besinnlich werden, sich vorbereiten auf Ostern und zuvor Karfreitag, das Leiden und Sterben Jesu, Fastenzeit. Das war eigentlich auch immer die Adventszeit. Innehalten, besinnlich werden, umkehren, Buße tun. Ganz ehrlich, mir fällt das schwer in einer Zeit, wo überall Weihnachtslieder dudeln und wo Musik und gemütlich Kerzenschein, Plätzchen backen, Plätzchen essen. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Ich glaube, wir können da auch nicht einfach aussteigen. Aber wenn es schon äußerlich nicht so recht gelingt, eine Zeit der Buße und des Fastens zu praktizieren, so in diesen Wochen vor Weihnachten, vielleicht gelingt es uns innerlich, dass wir innehalten, dass wir uns mal eine Auszeit nehmen und unser Leben vor Gott in Ordnung bringen, ihn um Vergebung bitten. Wie haben wir es eben gesungen in unserem ersten Lied? Lied Nummer 10 war das. Da hieß es, ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten. Zu dem kommt Jesus Christ. Es sind also 2 Botschaften heute Morgen, eine Botschaft des Trostes und eine Mahnung. Wir erinnern uns an diese Zeilen von Zukowski. Das Leben ist wie eine Achterbahn, sie führt uns über Berg und Tal. Bist du gerade oben auf dem Berg, stolz, fest im Leben, dich kann nichts erschüttern, dann gilt vielleicht die Mahnung, werde demütig, lade Gott ein in dein Leben, bitte Jesus um Vergebung für das, was dich trennt von anderen Menschen und von Gott selbst. Oder bist du gerade im Tal, dann gilt dir der Trost, Gott kommt ins Tal und er erhöht das Tal, er holt dich raus, oder er führt dich durch. Rolf Zukowski hat noch ein anderes Weihnachtslied geschrieben, neben dem bekannten von der Weihnachtsbäckerei. Und mit diesem Lied möchte ich schließen. Da heißt es, das Christkind ist geboren in dunkler Winternacht und hat in unser Leben das helle Licht gebracht. Er will uns allen sagen, ob groß wir oder klein, Berg oder Tal. Ich will an allen Tagen euch Trost und Hoffnung sein. Ich will die Kraft euch geben, die euch den Glauben bringt, dass ihr durch meine Liebe den stärksten Feind bezwingt. Das Christkind ist geboren, um unser Freund zu sein. Wenn wir den Mut verlieren, lässt es uns nicht allein. Es bleibt an unserer Seite, wo immer wir auch gehen. Und fehlen uns die Worte, kann es uns doch verstehen. Amen.